Wirtschaft mit Weißbach, Ihr wöchentlicher Podcast zu Wirtschaft und Politik.
Herzlich willkommen und schön, dass Sie mit dabei sind bei dieser Folge von Wirtschaft mit Weißbach. Wir sind komplett unabhängig und auch werbefrei. Wenn Sie mögen, schicken Sie uns Ihr Feedback und auch Themenvorschläge. Erreichbar bin ich und mein Team unter kontakt@wirtschaftmitweißbach.de oder natürlich über LinkedIn.
Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts und die Gäste übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Das sind die heutigen Themen.
Das Interview der Woche mit Andreas Dombrett, dem ehemaligen Vorstandsmitglied der Bundesbank. Ich spreche mit ihm über den Ausblick für europäische Banken. Siemens Energy hebt ab, wir gucken uns die Zahlen genau an. Frankreich zieht derzeit wirtschaftlich an Deutschland vorbei. Können wir von unseren Nachbarn etwas lernen? Der Leiter des Macro Research bei der französischen Investmentbank Natixis, Dirk Schumacher, weiß mehr. Die Investition der Woche ist Kupfer. Warum? Mehr dazu später.
Unser heutiges Interview.
Europäische Banken waren lange Zeit ein rotes Tuch für Investoren. Zu wenig profitabel, zu klein, um mit den großen Wall Street Banken mitzuhalten und in einem Markt beheimatet, der wenig wirtschaftliche Dynamik besitzt. Wenn man sich allerdings anschaut, wie stark die Aktien von der Deutschen Bank, der UniCredit und auch der BNP Paribas seit Jahresbeginn gestiegen sind, dann muss man sich wirklich fragen, haben diese Investoren umgedacht oder was ist denn da los? Ich habe mit dem Bankenkenner und ehemaligen Vorstandsmitglied der Bundesbank, Dr. Andreas Dombrett, zu dem Thema gesprochen.
Wir wollen heute über europäische Banken sprechen. Die Bankaktien sind ja in Europa ordentlich gestiegen seit Anfang des Jahres. Woran liegt das denn?
Das hat natürlich verschiedene Gründe und nicht jede Aktie steigt gleich stark wie andere. Aber es hängt natürlich sehr mit den Zinssenkungsfantasien zusammen, die Anfang des Jahres noch vorherrschten. Man hat ja den Zentralbanken unterstellt, dass sie 5, 6 Zinssenkungen dieses Jahr noch vornehmen würden. Und jetzt stellen wir fest, dass das so nicht passieren wird. Aber einer der Hauptgründe, gerade in Europa, wo wir sehr stark abhängig sind von den Zinsmargen, weil wir eher eine kreditbasierte als eine kapitalmarktbasierte Volkswirtschaft in Europa haben, sind natürlich die Frage der Zinsmargen und das hängt mit den Zentralbanken zusammen.
Heißt es aber umgekehrt, dass Sie glauben, dass diese Rallye, die wir bei Bankaktien gesehen haben, auch irgendwo dann mal zu Ende ist, angesichts der doch revidierten Zinssenkungsfantasien?
Also die Zinssenkungsfantasien, die können so nicht aufrechterhalten werden, zumindest nicht für dieses Jahr und ganz bestimmt auch nicht fürs nächste Jahr. Und Zinssenkungsfantasien reichen auch nicht aus. Man braucht immer auch einen Blick auf das Geschäftsmodell. Wie entwickelt sich die Bank? Wie wächst sie? Wie ist die Ertragsentwicklung und dergleichen? Und gleichzeitig hängt es auch natürlich mit dem gesamtwirtschaftlichen Bild zusammen, das sich ergibt. Und auch da müssen wir schauen, wie sich das Wachstum in Europa entwickelt. Wenn Sie beim Internationalen Währungsfonds, wo ich gerade bei der Frühjahrstagung war, mit vielen sprechen, ist der Blick auf Europa doch im Moment sehr negativ.
Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen davon. Das ist ja sehr interessant, auch für Menschen, die da nicht dran teilnehmen. Wie ist denn der Blick der internationalen, ja doch im Grunde genommen Wirtschaftselite auf Europa?
Die allgemeine Meinung ist erstmal, dass sich das Wachstum leicht erhöht. Die Prognosen des IWF stimmen ja nicht immer, aber sie geben eine Indikation. Und letztes Jahr sind wir mit 3,1% in der Weltwirtschaft gewachsen und jetzt sagt man 3,2% Wachstum für die Weltwirtschaft voraus, also leicht besser. Die Zusammensetzung ändert sich ein wenig. In der Vergangenheit war ja China immer das Zugpferd. Die Vorhersage, wenn ich das richtig im Kopf habe, für China sind für dieses Jahr 4,6%, notabene fürs nächste Jahr nur noch 4,1%. Indien ist mit 6,8% immer noch sehr weit vorne. Aber die großen Industrieländer schwächeln mit einer Ausnahme den USA. Die USA haben ein prognostiziertes Wachstum von 2,7% und halten Sie sich fest, das ist mehr als doppelt so viel wie die anderen 6 Länder zusammen. Das heißt, auch bei der Größe der USA, dass es dieses Jahr sehr, sehr stark auf die USA ankommt und die weniger entwickelten Länder nur noch sehr bedingt in der Lage sind, hier einen Unterschied zu machen. Gerade auf die USA kommt es sehr an. Ganz unten in der Tabelle ist Europa mit einem vorhergesagten Wachstum von positiven 0,2%, was natürlich auf Dauer nicht ausreicht. Das ist aber fürs nächste Jahr schon wieder besser geplant. Und Deutschland spielt hier natürlich eine ganz große Rolle.
Lassen Sie uns zurückkommen zu unserem Thema den Banken. Die sind ja auch stark gewachsen in Amerika seit der Finanzkrise, währenddessen in Europa eher nicht, in Deutschland geschrumpft. Wie stehen denn die Europäer da im Wettbewerb mit den Amis, gerade auch vor diesem ganzen, vor dem Hintergrund, dass wir wirtschaftlich auch eine geringere Dynamik haben?
Das ist keine einfache Situation, weil natürlich ein der großen Unterschiede, den ich eben schon angesprochen habe, hier nochmal wieder zu erwähnen ist, Europa ist im Wesentlichen eine kreditbasierte und die USA sind eine kapitalmarktbasierte Volkswirtschaft. Und wenn die Kapitalmärkte so gut sich entwickeln, wie sie das im Moment tun, dann ist das für uns in Europa eher ein Nachteil. Und dieser strukturelle Nachteil, der manifestiert sich gerade im Moment sehr. Die Größe des amerikanischen Marktes ist einfach sehr stark. Und hinzu kommt natürlich auch noch die Bedeutung des Dollars als weltweite Reservewährung, die dreimal so groß ist wie der Euro. Da gibt es also strukturelle Vorteile. Die ökonomischen Stabilisatoren in den USA sind natürlich viel besser als in einer noch nicht sehr stark harmonisierten Europäischen Union. Und es gibt sehr viele Vorteile, die die USA grundsätzlich, aber auch jetzt im Moment in diesem Marktumfeld ganz spezifisch gegenüber Europa haben.
Ja, da müssen wir wieder über die Bankenunion sprechen. Das ist zwar wirklich ein altes Thema und irgendwie bewegt sich da nicht viel, weil auch in Europa sind ja die Anstrengungen doch da, den Kapitalmarkt zu vertiefen. Aber wir sprechen da schon so lange von. Was ist denn Ihr Eindruck, wenn Sie mit Entscheidungsträgern sprechen? Ist da mehr Wille jetzt, da wirklich was zu tun?
Also wir haben ja große Teile der Bankenunion in den letzten Jahren bereits umgesetzt. Vor 10 Jahren ist die europäische Bankenaufsicht eingeführt worden. Wir haben eine europäische Bankenabwicklung. Was wir natürlich noch nicht haben, ist eine komplett europäische Einlagensicherung. Also das European Deposit Insurance gibt es in dem Sinne noch nicht. Daran wird gearbeitet. Das kann man aber jetzt nicht erwarten, wo wir gerade in der Vorbereitung für die Wahl zum Europäischen Parlament ist. Hier gibt es gewisse Veränderungen und gewisse Fortschritte jetzt am Ende der Legislaturperiode dieser Kommission dergestalt, als dass der entsprechende Ausschuss einen Beschluss gefasst hat auf der Basis des österreichischen Vizepräsidenten Karas. Was mir immer sehr wichtig war und was auch der Bundesbank heute immer noch, wenn ich das richtig einschätze, sehr, sehr wichtig ist, ist, dass die Einlagensicherung nicht quer durch Europa vergemeinschaftet wird und dass es nicht zu Fehlanreizen kommt. Dieser Vorschlag, der jetzt vorgelegt wurde, ist da eine deutliche Verbesserung. Ob das jetzt schon der Weisheit letzter Schluss ist, bin ich nicht ganz sicher, aber es ist ein Fortschritt und man muss sehen, wie die neue Kommission dieses Thema wieder aufnimmt. Aber dann, jetzt gibt es zum ersten Mal eine Möglichkeit, die Bankenunion zu vollenden. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Voraussetzungen dafür sehr viel besser sind. Wir haben keine sehr hohe Ebene von leistungsgestörten Krediten, von Non-Performing Loans mehr. In vielen Ländern, wie wir das ja noch vor kurzer Zeit hatten, schauen Sie mal, wie positiv sich diese Non-Performing Loan Ratios zum Beispiel in Griechenland gebildet haben, wie sie sich verbessert haben in Italien. Sehr, 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 sehr positiv. Das heißt, wir sind jetzt in einer ökonomischen Situation, dass man darüber nachdenken muss. Also größtenteils haben wir die Bankenunion, 2 von 3 Elementen haben wir und beim 3. Element haben wir ja auch schon harmonisierte Regeln. Einlagen bis zu 100.000 Euro pro Kunde pro Bank sind ja staatlich gesichert. Die Frage ist nur, gibt es das auch auf europäischer Ebene und wie geht man um, wenn man einen Bankrun in einem speziellen Land hat und dieses Land alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, den Bankrun zu verhindern? Da gibt es jetzt neue Vorschläge, über die gesprochen wird.
Bei der Größe der Banken sagt man ja auch, je größer im Grunde genommen ein bisschen, desto besser. Wir hatten zwar die Debatte in der Finanzkrise, dass too big to fail nicht mehr da sein sollte, aber dennoch sieht man, dass die Wall Street Banken ja durchaus einen Vorteil haben durch ihre schiere Größe. Jetzt haben wir in der Schweiz eine sehr große Bank mit dem Kollaps der CS, also mit der Credit Suisse und die jetzt mit der UBS verschmolzen ist. Ist das vielleicht auch ein Beispiel für den Rest von Europa, dass man zum Beispiel Cross-Border-Mergers sehen sollte, um größere Institute hinzubekommen?
Also an der Möglichkeit der Bildung von grenzüberschreitenden Fusionen hat sich meiner Meinung nach noch nicht viel geändert. In der Sekunde, wo man aber ein europäisches Einlagensicherungssystem hätte, wäre das der Startschuss, darüber nachzudenken. Das Schweizer Beispiel ist ja im Wesentlichen ein Beispiel einer Fusion innerhalb eines Landes. Und Sie können mir glauben, dass sich sehr viele Banken das auch sehr genau anschauen, um sich vorzubereiten auf eine mögliche Konsolidierungswelle im Finanzsektor, wenn wir denn mal möglicherweise eine größere Harmonisierung haben bezüglich der Einlagensicherung. Schauen Sie mal, in Spanien wurde heute eine Offerte für eine feindliche Übernahme einer spanischen Bank durch eine andere spanische Bank vorgelegt. Also es gibt durchaus auch praktische Beispiele. Das ist jetzt erst einmal auf nationaler Ebene zur Konsolidierung, zur größeren Konsolidierung kommt. In Deutschland haben sich die Verbünde immer konsolidiert, ja, und immer versucht, Effizienzgewinne zu erzielen. Das hat aber eben nicht dazu geführt, dass die großen Institute bisher sich verbunden haben, aber auch die DZ-Bank war vor nicht allzu langer Zeit noch eine Bank von verschiedenen anderen regionaleren Instituten, die sich zusammengeschlossen haben. Und wesentlich ist, dass man sich in der Schweiz das sehr genau anschaut und überlegt, wie kann man denn so etwas erfolgreich vollziehen. Bitte vergessen Sie nicht, dass die neue UBS immerhin mit einem Buchwert von größer als 1 ausgestattet ist, was ja sicherlich ein Zeichen dafür ist, dass diese Transaktion eine positiv zu bewerten ist.
Ja, vielleicht muss man das den Zuhörern noch mal kurz erklären, denn Banken handeln hierzulande unter dem Buchwert, also mit einem Abschlag eigentlich. Warum eigentlich, stellt man sich dann auch die Frage, ne? Aber auf der anderen Seite, um vielleicht das Feld noch mal ein bisschen zu öffnen für eine andere Frage an Sie, Herr Dombrett, wenn man Ihnen so zuhört, müsste man ja eigentlich überlegen, wer den aktiven Teil oder Part in so einer Konsolidierung spielen könnte, um dann eher auf diese Banken zu setzen, oder?
Das weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass die Konsolidierung unmittelbar bevorsteht. Aber warum handeln europäische Banken unterhalb des Buchwertes? Es liegt einfach daran, dass sie ihre Eigenkapitalkosten nicht verdienen. Und das ist eben bei sehr effizient aufgestellten, mit vielen Kostensynergien ausgestatteten Instituten in heimischen Märkten eher möglich. Ja, und sobald man seine Eigenkapitalkosten verdient und sogar noch vielleicht einen Schnaps mehr, hat man die Chance, auch über einen Buchwert von 1 zu kommen. Das ist leider bei uns nicht der Fall, obwohl beispielsweise die deutschen Banken, deutsch klein geschrieben, auch auf dem Weg dorthin sind.
Schauen wir uns aber auch nochmal, weil um die Eigenkapitalkosten zu verdienen, muss man ja auch ordentlich Geld verdienen. Das heißt, man muss natürlich auch schauen, wie der Wettbewerb so ist und in welchen Märkten man Geld verdienen kann. Schauen wir nochmal auf die Bedeutung von sogenannten Fintechs und auch Neobrokern. Wie groß ist denn der Wettbewerb jetzt auch gerade im deutschen Markt?
Hier hat es verschiedene Wellen gegeben. Es war so, dass am Anfang die Fintechs sehr, sehr, sehr stark und sehr hoch bewertet wurden. Dem ist eine gewisse Ernüchterung gefolgt, ein realistischer Blick auf die Möglichkeit, was man denn als Fintech und wann man etwas verdienen kann. Aber sie dürfen bei Fintechs nie und auch bei Neobrokers nie übersehen, dass sie große Vorteile haben auf der Technologieseite. Sie sind eben nicht mit den, wie man so schön sagt, Legacy Technology Systems ausgestattet, mit den alten, althergebrachten Systemen, die sich über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut haben, sondern sie gehen hin mit relativ geringem Overhead und haben die allerneueste Technologie am Platz. Und gerade bei der Bereitschaft, insbesondere der jüngeren Menschen, sich technologieaffin aufzustellen und bei dem Nachlassen der Bindung zu den traditionellen Banken, hat das eine echte Chance, sodass Fintechs viel mehr auch zur wirklichen Konkurrenz für Banken werden. Es gibt hier unterschiedliche Fintech-Strategien. Es gibt diejenigen, die sich an Banken verkaufen wollen und dort ihren Schnitt machen, aber andere, die wirklich disrupten wollen, einen Aufschwung nehmen wollen, indem sie die Banken dort stellen, wo sie einfach so gut nicht sein können. Der große Vorteil der Banken ist und bleibt, dass die Kundenzufriedenheit und auch die Kundenbindung der Kunden an die Banken immer noch sehr hoch ist. Und dass die Fintechs, wenn dann nur und auch die Neobrokers dann nur in Teilbereichen wirklich in die Kundenbeziehung einbrechen. Und das wird sich jetzt doch noch eine längere Zeit so hinziehen. Wenn man das gesamte Banking anschaut, dann sind die Banken in keinster Weise ersetzt. Aber sie werden gechallenged, sie werden herausgefordert in verschiedenen Bereichen, insbesondere eben durch die Technologie, die hier große Vorteile hat. Was wir brauchen, ist allerdings auch Finanzierung für solche Technologie. Und da haben natürlich kapitalmarktbasierte Volkswirtschaften wie die amerikanische oder die britische uns gegenüber Vorteile. Und das ist wichtig, dass wir uns diesem Problem stellen und auch schon bei Family Offices und sehr früh im Venture Capital Bereich Unterstützung anbieten. Die KfW beispielsweise ist hier sehr, sehr, sehr hilfreich unterwegs.
Herr Domrett, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Die Berichtssaison.
Siemens Energy ist im wahrsten Sinne eine Art Comeback-Kit an der Börse. Letzten Oktober gab es massive Sorgen, ob sich das Unternehmen überhaupt noch ohne eine Rettung durch den Staat halten kann, nachdem es nämlich um Staatsgarantien gefragt hatte. Damals fielen die Aktien auf 6,80 Euro. Jetzt haben sich die Titel mehr als verdreifacht und es sieht alles viel besser aus. Die Qualitätsprobleme bei den Windturbinen der Windkrafttochter Siemens Gamesa schienen ein unlösbares Problem zu sein. Jetzt gibt es hier Hoffnung, denn Siemens Energy bringt überholte Modelle dieser Turbinen diesen September auf den Markt und ein anderes Modell dann im nächsten Jahr. Hören wir mal rein, wie Christian Bruch, der CEO von Siemens Energy, bei CNBC die Situation beschreibt.
We had a good quarter two after a great start into the year. We see a very positive order momentum in energy, and you see it obviously with around 25 billion order intake, and that drives cash. And this obviously improves our cash flow performance. You said it, it's a plus 1 billion expectation for the year, which is obviously also strengthening the balance sheet. And this is all the things in the right direction. And at the same time, as you said, we are tackling the things in wind. We have been working over the last 2 years on a lot of things.
Manches ist schon geschehen und einiges muss noch passieren. Christian Bruch möchte für den Erfolg der Firma nicht überall aktiv sein, sondern vor allem in den USA und Europa.
But definitely I'm convinced also in onshore as well as in offshore, there are globally markets and you see it also in our direction, for example in onshore where we clearly focus on Europe, we clearly focus on the US. The rest is more opportunistically. We're not going to fight for markets where we don't see the long-term profit pools. It's about focus and selectivity.
Der Blick auf Frankreich.
Frankreich konnte zuletzt mit durchaus besseren Wirtschaftsdaten überraschen. Auch die ausländischen Investitionen überstiegen zuletzt die von Deutschland. Da stellt sich natürlich die Frage, ob Deutschland etwas von Frankreich lernen kann und was das Land anders, vielleicht auch besser macht. Zu diesem Thema habe ich mit Dr. Dirk Schumacher gesprochen. Er verantwortet bei der französischen Investmentbank Natixis das europäische Makro-Research. Frankreich hat ja dieser Tage Positives zumindest zu vermelden gehabt, laut einer Studie, dass die Auslandsinvestitionen höher sind als die in Deutschland. Was macht das Land anders und vielleicht auch besser?
Also, dass Frankreich für ausländische Investoren attraktiv ist, ist gar nicht so neu, wobei man immer bei diesen Zahlen zu den sogenannten Foreign Direct Investments etwas vorsichtig sein muss, weil sie nicht so ohne weiteres zu interpretieren sind, beziehungsweise muss da sehr ins Detail gehen. Und zum Teil sind sie einfach auch nur die andere Seite der Medaille, dass Frankreich ein strukturelles Leistungsbilanzdefizit hat und damit quasi Kapital importieren muss, um seinen Konsum zu finanzieren. Und deshalb muss man bei diesen Daten vorsichtig sein, weil nicht immer klar ist, ob da jetzt wirklich dahinter steckt, dass neue Fabriken dort gebaut werden. Aber was stimmt, ist, dass in den letzten Jahren die Regierung unter Macron mehrere Sachen gemacht hat, um den Standort insgesamt attraktiver zu machen. Also man hat versucht, ein bisschen Supply-Side-Politics à la Française zu machen.
Was ist das denn en Detail? Vielleicht können Sie das mal kurz erläutern.
Ja. Man hat zum einen den Arbeitsmarkt flexibler gemacht. Also ist leichter geworden, Beschäftigung anzupassen für die Unternehmen, indem man beispielsweise die rechtliche Unsicherheit eingeschränkt hat und es klarer ist, wie man sich denn voneinander trennen kann, wenn es sein muss. Generell die Möglichkeiten, Beschäftigung abzubauen, damit erleichtert worden. Man hat bei den Unternehmenssteuern Senkungen durchgeführt. und noch mehrere kleine Teils. Man versucht beim Angebot der Arbeitskräfte durch Fortbildung beziehungsweise der Etablierung eines bisschen an Deutschland angelehnten Lehrlingssystem für Abgänger von Schulen, die nicht auf die Universität gehen, einen besseren Pfad hin zur Beschäftigung zu finden. Also es ist eine durchaus eindrucksvolle Liste an Sachen, von der man natürlich nie ex ante so richtig weiß, wie wichtig oder wie wirkungsvoll sie sein werden. Das wusste man bei den Hartz-Reformen auch nicht. Und bis heute gibt es eine lebhafte Diskussion, wie relevant jetzt die Hartz-Reformen waren. Also man muss gar nicht die Mutter aller Reformen machen und das kann trotzdem schon durchaus relevant sein. Aber ein wichtiger Punkt ist sicher, dass einiges versucht wurde, weiterhin teilweise versucht wird. Und das ist ein Teil der Erklärung, warum Frankreich jetzt mal relativ zu Deutschland gesehen ganz gut dasteht.
Und was ist der andere Teil der Erklärung, wenn Sie sagen, das ist nur ein Teil?
Ja, dass wir halt in Deutschland noch Pech haben, dass die Art der Schocks, die uns da getroffen haben, die Verwerfungen uns mehr beeinträchtigen, als das in Frankreich ist. Sprich, wir haben vom Aufstieg Chinas enorm profitiert, aber in dem Maße, in dem China die Wertschöpfungskette nach oben marschiert, ein Konkurrent in Industrien, in Feldern wird, wo es bislang keiner war, dass das uns jetzt natürlich mehr trifft als Frankreich, das vom Aufstieg Chinas nicht so profitiert hat. Also wenn man sich anschaut, die Exporte nach Chinas, Frankreich, Deutschland, da waren die deutschen Exporte natürlich deutlich stärker gestiegen. Aber das heißt, das Potenzial für Rückschläge, wenn denn China anfängt, seinerseits die Weltmärkte zu beliefern in Bereichen, in denen die deutsche Industrie stark war, immer noch ist, dann ist natürlich der Impact an der Stelle größer. Dann natürlich die ganze Energiekostengeschichte, sprich der Anstieg des Gaspreises, die Unsicherheit, wie denn die Energiekosten in Deutschland auf mittlere Sicht sein werden. Diese Unsicherheit ist deutlich größer als in Frankreich. Ich will nicht sagen, dass es in Frankreich keine Fragezeichen gibt über die mittlere Sicht und auch der Ausbau der Atomenergie. Auch das muss erstmal bewerkstelligt werden. Auch da gibt es natürlich die Frage, wie teuer ist es. Aber relativ gesprochen würde ich sagen, sind die Fragezeichen in Deutschland größer, weil wir davon ausgehen müssen, dass wir zwar große Fortschritte gemacht haben beim Ausbau der erneuerbaren Energien, aber auch hier die letzten Meter wahrscheinlich sehr viel schwieriger, sehr viel teurer werden. Der Aufbau einer Batterieninfrastruktur oder einer Wasserstoffinfrastruktur, all das sind sehr große Fragezeichen. Und um dann wieder darauf zurückzukommen, das ist natürlich für jemanden, der investiert und der auf 5 Jahre, 10 Jahre planen will, diese Unsicherheit ist natürlich nicht hilfreich. Zwar gibt es Szenarien, wo die Energiekosten in Deutschland auf mittlere Sicht ganz okay aussehen, aber es gibt natürlich auch Szenarien, wo das alles andere als der Fall ist. Und niemand kann mit Sicherheit sagen, welches dieser Szenarien sich dann realisieren wird.
Spielt es Ihrer Meinung nach auch eine Rolle, dass Macron sehr viel erfolgreicher ist, das Land auf der internationalen Bühne zu bewerben oder auch darzustellen, als das Bundeskanzler Scholz ist?
Das vermag ich nicht zu sagen, wer da am Ende des Tages erfolgreich ist im Sinne von, wie groß jetzt der ein Beitrag dieser persönlichen Gespräche ist. Was klar ist, dass über die steuerliche Seite die französische Regierung, gerade wenn es jetzt darum ging, dem Finanzplatz Paris zu helfen, sehr viel engagierter war, sehr viel aggressiver aufgetreten ist, als das jetzt in Deutschland der Fall war. Also Frankreich oder Paris ist ganz klar der Gewinner auf dem Kontinent, was Brexit und Relokation von Arbeitskräften angeht. Und das hat auch was damit zu tun, dass man steuerlich da den Banken, den Leuten entgegengekommen ist, während es in Deutschland nicht der Fall war und vermutlich auch nicht sein wird. Also, dass die Bundesregierung sich nicht versucht, Unternehmen zu überzeugen, hier in Deutschland zu investieren, das kann man nicht sagen. Aber es sind dann eher immer einzelne Projekte, die da angegangen werden, sprich Intel in Magdeburg und so weiter und so fort. Aber auf breiter Front, so wie über Steuererleichterungen, wurde das hier nicht versucht. Und ich denke, da wird auch nicht viel kommen.
Ja, in Frankreich spielt ja traditionell der Staat sowieso eine viel größere Rolle in der Wirtschaft, für die Wirtschaft. Aktive Industriepolitik fällt denen also irgendwie leichter. Ist das so?
Ja, ich glaube, da gibt es weniger gedankliche Hemmnisse, das zu tun, wie Sie richtig sagen. Man sowieso eine andere Einschätzung hatte über die Sinnhaftigkeit von dem. Ich glaube, da ist offensichtlich auch bei uns ein großes Umdenken findet statt, weil natürlich auch Leute gibt, die das alles skeptisch sehen. Aber Frankreich hat da weniger Hemmnisse, aktiv zu werden innerhalb des europäischen Rahmens. Da kann man natürlich auch nicht machen, was man will. Aber es stimmt, dass Frankreich sich da sicher an die Spitze der Bewegung gesetzt hat. Und ich persönlich kann das nachvollziehen, weil einfach die ordoliberale Version am besten ist, wenn der Staat sich raushält. Das mag gelten, wenn sich alle dran halten, wenn jetzt ein großer Spieler, sprich China, sich nicht mehr dran hält, dann ist mir nicht klar, ob dieses First-Best-Welt, also ich halte mich an die alten Regeln, obwohl ein Spieler sich nicht dran hält, nach wie vor die bessere ist. Und die Franzosen, wie gesagt, sind da gedanklich an der Stelle vielleicht etwas flexibler.
Lassen Sie uns vielleicht noch ein bisschen über die sogenannte deutsch-französische Achse auch für in ihrer Wichtigkeit für das europäische Projekt sprechen. Hier hapert es ja so ein bisschen auch vielleicht in den Beziehungen zwischen den beiden Persönlichkeiten. Wie wichtig, denken Sie, ist das denn für ein weiteres Vorankommen und auch, also Voranschreiten, vielleicht besser gesagt, bei den Reformen in der Europäischen Union?
Also kann ich natürlich nur mutmaßen, ob das stimmt, dass die beiden Herren jetzt im persönlichen Umgang sich nicht so nah sind wie vielleicht andere Vorgängerinnen und Vorgänger. Dass das natürlich nicht hilfreich ist, ist offensichtlich. Würde das verhindern oder verhindert das, dass man zusammenarbeitet, wenn es denn sinnvoll ist? Das glaube ich wiederum nicht. Sondern man muss sich eben einfach erstmal einigen, was denn der richtige Pfad ist. Und dann werden diese persönlichen Animositäten, glaube ich, keine allzu große Rolle spielen. Es gibt einfach Unterschiede nach wie vor in der Einschätzung, wie mit China umgehen, wie mit Russland umgehen, wie gemeinsame Fiskalpolitik auszusehen hat oder nicht. Das sind eher inhaltliche Probleme, die da im Vordergrund stehen. Und ich glaube weniger, dass man sich zwar im Prinzip geeinigt hat, aber leider Scholz und Macron nicht miteinander können und deshalb es nicht vorangeht. Nein, das glaube ich, es spielt sicher eine Rolle, aber dann am Ende des Tages wäre meine Vermutung nur marginal, sondern es sind wirklich inhaltliche Unterschiede, die da mehr im Vordergrund stehen.
Die anstehenden europäischen Wahlen oder Wahlen in Europa, welche Auswirkungen haben denn die Ihrer Meinung nach potenziell für auch Frankreich, vielleicht auch für Deutschland?
Wenig am Ende des Tages. Ich meine, die Wahlen werden historisch durchaus für einen Denkzettel benutzt, aber die Möglichkeiten des Europäischen Parlaments sind dann begrenzt. Es sei denn, Populisten einer Seite würden eine absolute Mehrheit an Sitzen bekommen. Also man dachte ja schon bei der letzten Wahl, jetzt kommt eine Welle an Populisten, das teilweise kam, wenn auch die Welle dann am Ende etwas kleiner war als gedacht. Aber in der tatsächlichen europäischen Politik hat das nicht allzu große Auswirkungen, denke ich. Es spiegelt natürlich national dann die Verhältnisse wider und hat dann sowohl für Frankreich als auch für Deutschland natürlich Relevanz, das jeweilige Abschneiden der Populisten. Und in Frankreich ist natürlich die Frage, wie der Rassemblement National abschneiden wird. Und gutes Ergebnis würden die meisten interpretieren, dass die Partei einen Schritt wieder näher an die Präsidentschaft gekommen ist, wobei es natürlich bis dahin noch eine ganze Weile ist.
Kurz zum Abschluss, die provokante oder vielleicht auch ein bisschen populistische Frage. Kann Deutschland was lernen von Frankreich, Ihrer Meinung nach?
Also ich glaube grundsätzlich, dass jedes Land von jedem Land irgendetwas lernen kann. Das ist jetzt nicht besonders geistreich, was ich da sage. Ich denke, dass die Welt sich fundamental in der Art und Weise verändert, das uns durchaus zwingt, mehr darüber nachzudenken, dass Geopolitik und all das eine Rolle spielt, auch was die wirtschaftliche Entwicklung oder der Zukunft angeht. Und dass man Wandel durch Handel, schön wär's, das gilt nach wie vor, aber dass man eine realistischere Sicht, vielleicht sogar eine zynischere Sicht auf die Verhältnisse haben sollte und das als Startpunkt nehmen, um daraus eine Strategie zu entwickeln. Ich glaube, da kann man von Frankreich was lernen von der Politik. Ich glaube auch umgekehrt, dass die französische Seite was von Deutschland lernen kann. Aber vor allem in der geopolitischen Sicht der Dinge und dass wir eben in einer sehr viel komplizierteren Welt mit Mächten leben, die uns nicht wohlgesonnen sind, es nicht sein werden und dass wir da einfach anders auftreten müssen. Ich glaube, da an der Stelle gibt es einiges zu lernen. Und ich glaube auch, was Atomkraft angeht, werden wir mittelfristig von Frankreich was lernen können.
Vielen Dank, Herr Schumacher.
Sehr gerne.
Das Investment der Woche.
Kupfer sei das neue Gold, hört man immer wieder. Was ist da dran und warum steigt der Kupferpreis in letzter Zeit so stark? Nun, da muss man schauen, auf was den Preis treibt. Denn alle großen Trends dieser Zeit, die Digitalisierung, Elektrifizierung, Elektromobilität und die grüne Energiewende, überall wird viel Kupfer gebraucht. So enthält beispielsweise ein Elektroauto dreimal so viel Kupfer wie ein Verbrennungsmotor. Auch jedes Windrad enthält Kupfer, auch die nötigen Kabelverbindungen vom Windrad oder von den Solaranlagen hin zum Verbraucher enthalten Kupfer. denn Kupfer leitet den Strom sehr gut. Kupfer könnte also das Metall sein, das universal von diesen Megatrends profitiert. So sieht das auch S&P Global. Das Research House sieht eine Verdoppelung der Nachfrage nach Kupfer bis 2035. Direkt in Kupfer kann man nicht investieren, man kann sich für einen Rohstoff-ETF entscheiden. Da hat man allerdings auch andere Rohstoffe drin oder aber über sogenannte ETCs, Exchange Traded Commodities. Davon gibt es sehr viele unterschiedliche für Kupfer, die auch in unterschiedlichen Währungen denominiert sind. Einer, den es schon sehr lange gibt, ist der Wisdom Tree Copper ETC in US-Dollar. Dieser hat zum Beispiel in den letzten 6 Monaten 24% an Wert gewonnen und es sieht so aus, als würde der Trend nicht aufhören. Ich jedenfalls finde Kupfer wirklich spannend. Damit wünsche ich Ihnen erstmal ein schönes Wochenende und ich hoffe, Sie hören auch nächste Woche wieder rein.